Hallo miteinander. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem ökumenischen Kirchenspaziergang. Der Veranstalter ist die Evangelische Kirche und die Initiative ist aus unserem Unterstützerkreis Offene Kirche, Offene Evangelische Kirche in Schenkezell entstanden. Die Ursula Hauer hatte die Idee, dass man doch einmal beide Kirchen betrachtet und das mit einem Spaziergang verbindet. Und dann haben wir überlegt, wen könnten wir denn fragen und sind dann auf den Herrn Schoch, das ist unser Heimatforscher hier in Schenkezell, gestoßen für die katholische Kirche. Vielen Dank, Herr Schoch, dass Sie sich bereit erklärt haben. Und für unsere evangelische Kirche haben wir den Herrn Pfarrer Kumpf aus Hausach gewinnen können. Auch hier freuen wir uns, dass Sie sich nachher mit uns auf den Weg da oben zu unserer kleinen Kirche machen. Genau. Der Herr Schoch und auch der Herr Kumpf werden uns die Geschichte, die bauliche Geschichte und auch die kunsthistorische Geschichte heute ein bisschen näher bringen. Wir sind gespannt, was es da so zu entdecken und zu erfahren gibt. Vielleicht auch einiges, was wir noch gar nicht wissen, also bei mir zumindest. Da lassen wir uns gern drauf ein. Der Ablauf wird so sein, dass der Herr Schoch jetzt hier zur katholischen Kirche einiges sagen wird. Und dann werden wir hinter der Kirche ins Gebeinhaus noch gehen. Gell? Was das ist, das erklärt er uns nachher auch. Vom Gebeinhaus gehen wir dann übers Heiliggardegelände vorbei an dem Kreuz an der Landstraße. Auch da sagt er noch ein paar Worte dazu. Zur evangelischen Kirche hoch und dort wird dann der Pfarrer Kumpf uns über die bauliche und kunsthistorische Dinge unterrichten. Und ganz zum Schluss als Belohnung werden wir im Nebenraum von der evangelischen Kirche noch ein bisschen zusammensitzen können, Kleinigkeit essen und trinken und ins Gespräch kommen. Jetzt sind wir also ganz gespannt, was der Herr Schoch uns zu berichten hat und ich übergebe das Wort an Sie, Herr Schoch.
So. Liebe Schenkenzeller, liebe Schitterer, liebe Gäste, auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen ökumenischen Kirchenspaziergang. Ja, hier in der katholischen Kirche St. Ulrich. Die mich nicht kennen, möchte mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Willi Schoch. Seit meiner Pensionierung betreibe ich Historie und Heimatforschung. Ich beschäftige mich unter anderem mit Menschen, mit Baulichkeiten, mit Klein- und Kulturdenkmalen bis hin zur Ahnenforschung. Das lag bisher in unserer Gemeinde etwas im Argen und ich will schauen, dass ich die Sachen, die ich für wichtig und vorteilhaft finde, wieder in den Vordergrund rücken kann. Und dies auch im Hinblick auf unsere Nachfahren. Für mich eine interessante Tätigkeit. Gut, füllt mein Rentnerdasein auch sehr gut aus. Heute geht es also um den ökumenischen Kirchenspaziergang. Als die Conny Kilgus zu mir kam und hat gesagt, ja, Herr Schoch, könnte Sie nicht und so weiter, dann habe ich gedacht, was soll auch da sein? Ökumenischer Kirchenspaziergang. Im Nachhinein fand ich die Idee ausgezeichnet. Gut, ich habe dann meine Mitwirkung auch zugesagt und der Pfarrer Kumpf und ich, wir werden versuchen, das Beste an diesem Nachmittag daraus zu machen. Ich werde Ihnen heute einen Einblick in die katholische Kirche St. Ulrich geben. von der Frühzeit bis heute. Es gab ja immer wieder einen Neubau, einen Abriss, eine Renovierung, einen Abriss, einen Wiederaufbau, bis zuletzt in den 80er Jahren. Und in unserer schönen Kirche haben wir ja herrliche Kunstgegenstände, auf die werde ich alle noch eingehen. Das ist mein Part heute. Und nun will ich mich. Nehmen wir das Gerät, dass auch alles drauf ist. So. Haben wir da ein schönes Tischle rausgesucht? Wunderbar. So. Ja, das Thema ist sehr umfangreich. Aber man hat mich gebeten, aus Zeitgründen mich etwas zu beschränken. Es wurden mir mal 20 Minuten vorgegeben. Ich muss also gestehen, diese 20 Minuten kann ich mit Sicherheit nicht einhalten. Etwas mehr muss ich doch sagen. Aber ich kann Ihnen versprechen, ich werde Sie nicht langweilen. Gehen wir mal weit zurück. Die Besiedelung des oberen Kinzigtales verdichtete sich Ende des 11. Jahrhunderts und mit dazu beitrug die Gründung des Benediktinerklosters Alpirsbach. Und das wohl erste Bauwerk in Schenkenzell war eine Zelle auf einer Anhöhe zwischen der Reinhardsau und der Kinzig, also an dieser Stelle. Und um das Gebiet der westlichen Egge zu kennzeichnen, setzte das Kloster eine Zelle, ein Kirchlein, dorthin und wies es einem Mönch als Aufenthalt an. Erstmals wurde 1275 ein Plebanus, also ein Pfarrer, De Cella Pincerne erwähnt. Dieser Pfarrer hatte den 10. Teil seiner Einkünfte für einen geplanten Kreuzzug abzuliefern. Hierüber gibt es Urkunden. Und wann genau diese Zelle zur Pfarrkirche wurde, das ist nicht bekannt. Wahrscheinlich war sie von jeher dem Schutz des Schwabenheiligen St. Ulrich von Augsburg anvertraut gewesen. 1331 übertrug Bischof Ulrich von Konstanz das Patronatsrecht auf das Kloster Wittichen und damit auch die Einkünfte von Schenkenzell. Und als Gegenleistung musste das Kloster einen Pfarrverweser in Schenkenzell einsetzen und diesem ein gebührendes Gehalt bezahlen, damit er seinem Stande gemäß leben konnte. Und hieran änderte sich auch nichts bis zur Aufhebung des Klosters Wittichen im Jahre 1803. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde in Schenkenzell der Neubau einer Kirche eingeweiht. Also genau an dieser Stelle, wo vor 400 Jahren früher die Mönchszelle errichtet wurde. 16. Jahrhundert, sage ich. Genau festgehalten ist dies nicht, aber ein Beweis hat man später im Schutt auf dem umliegenden Friedhof gefunden. Und zwar war das ein Türbogen, auf dem eine eingehauene Zahl 1515 stand. Ja, und damit dieser Türbogen nicht verloren ging, hat man den in die Kirchenmauer eingesetzt. Das war nicht schlecht. Aber die Kirchenmauer wurde dann später verputzt. Heute weiß man nicht mehr, wo dieser Türbogen sich in der Friedhofsmauer befindet. So, es verstrichen dann Jahrzehnte. Die Seelenzahl der Gemeinde stieg und der Platz in der Kirche reichte nicht mehr aus. Es war damals Ortspfarrer Segismann. Er drängte immer wieder an die Erweiterung des mittelalterlichen Kirchenbaus. Wörtlich von ihm, dass unser vorgehabtes Kirchengebäude wiederum solle zurückgestellt werden, ist mir leid. Aber im Jahre 1709 war es dann soweit. Die Kirche wurde vergrößert und der Konstanzer Weihbischof Konrad Ferdinand Geist von Wildeck weihte die Kirche samt den Altären. Das Kirchlein war dann im Langhaus, das bezeichnet man als das Langhaus, hinten das ist der Chor. 40 Schuh lang, das sind ungefähr umgerechnet 12 Meter und 30 Schuh breit, also 9 Meter. Und im Chor 9 Meter lang und 6 Meter breit. Und das ganze Bauwerk war verhältnismäßig niedrig. Im Jahre 1769, also 60 Jahre nach der letzten Kirchenvergrößerung, wurden 795 Kommunikanten und 203 Kinder in der Pfarrgemeinde gezählt. Wieder stellte sich ein Platzmangel ein. Und aus einem Schriftstück ist zu entnehmen, und dies wieder wörtlich, das Gotteshaus sei am Dachstuhl und Mauerwerk ziemlich ruinös und dergestalt zu erweitern, dass durch solche Reparation wenigstens 120 Personen ehender Platz verschafft werden möge. Pfarrer Franz Hildbrand und das Kloster Wittichen hatten entsprechende bauliche Vorstellungen und stellten diese in der Bischofsstadt Konstanz vor. Um alle damit zusammenhängenden Fragen zu klären, wurde Dr. Karl Bob, Pfarrer von Bösingen, beauftragt, an Ort und Stelle mit den Beteiligten und mit den Sachverständigen zu prüfen, welche Bauarbeiten notwendig wären und wer die Kosten zu tragen hätte. Das geschah am 27. Oktober 1772. Als Zehnter und Patron musste das Kloster Wittichen die Baupflicht und auch die Kosten übernehmen, da der Kirchenfonds selbst dazu nicht in der Lage war. Eine nochmalige Erweiterung oder eine nochmalige Ausbesserung der alten Kirche zeigte sich bald als undurchführbar. Am 16., 17. und 18. März 1774 wurde die Kirche bis auf den Turm abgerissen. Und bei diesen Abrissarbeiten gab es am letzten Tag einen tödlichen Arbeitsunfall. Der örtliche Chirurgus, also Arzt, Andreas Götz, der mit seinen 72 Jahren noch selbst Hand anlegte, war abgestürzt und brach sich hierbei das Genick. Andreas Götz wurde auf dem örtlichen Friedhof beerdigt. Der schmucke Grabstein war bis 1982 in der rechten Friedhofsmauer eingelassen. Um diese Zeit war es gängig, dass Grabsteine in die Friedhofsmauer kamen. Wir haben heute noch zwei Grabsteine in der Friedhofsmauer. Ein Grabstein hinten bei der Gedenkstätte. Da hat man vor 2 Jahren noch den Namen lesen können. Ich konnte da alles rekonstruieren. Auf wen der Grabstein lief. Aber zwischenzeitlich ist alles abgebröckelt. Also nicht mehr verwendbar. Also das überlassen wir jetzt halt dem Zufall der Witterung. Und ein zweiter ist ja hier vorne am Eingang links. Also da ist Hopfen und Malz verloren, da ist gar nichts mehr vorhanden als das äußere Gerippe. Also nur jetzt kurz ein Hinweis, dieser Grabstein war in der Friedhofsmauer eingemauert. Und über 30 Jahre schlummerte dieser historische Grabstein bei einem Steinmetz in Haslach in der Werkhalle so vor sich hin. Und im Zusammenhang mit der Erfassung der Kleindenkmale im Jahre 2012 und 2013 ist man auf dieses Grabepitaph wieder aufmerksam geworden. Wir haben damals einen sehr guten Restaurator aus Offenburg gefunden, der ganz akribisch vorging mit der Schrift. Er sagt, er hätte es nachts immer gemacht, mit der entsprechenden Beleuchtung sei er von Buchstabe zu Buchstabe gekommen. Der hat die komplette Schrift wieder hergestellt. Sie werden es dann sehen, drüber in der Gedenkstätte. Also das war eine echte Meisterleistung. Und dieser Mann war jetzt auch wieder tätig am Kirchturm an der Goldkuppel. Der hat die Goldkuppel vergoldet, ja. Ja, und im ehemaligen Beinhaus auf dem Schinkenzeller Friedhof fand der 240 Jahre alte Sandstein einen würdigen Platz nahe seiner Unfallstelle. Dann wieder zurück zur Kirche. Die Abrissarbeiten und der Wiederaufbau der Kirche ging flott voran. Innerhalb von 3 Tagen war die alte Schinkenzeller Pfarrkirche aus dem Jahre 1515 beziehungsweise 1709 abgerissen. Natürlich zur damaligen Zeit alles Handarbeit. Wenige Tage später, genau am 24. März 1774, war die Grundsteinlegung durch den Pfarrer Landelin Schmidt eine Woche nach dem Kirchenabriss. Den Plan für das neue barocke Gotteshaus hatte der Baumeister des Fürsten zu Fürstenberg, Franz Josef Salzmann, gefertigt. Er entfaltete damals eine umfangreiche Tätigkeit im gesamten fürstenbergischen Territorium. Die Kirchen im damals fürstenbergischen Kinzigtal wie Steinach, Oberwolfach, Welschensteinach und Haslach künden von seiner Kunst. So, nun war die Kirche abgebrochen. Was machen die Gläubigen? Der Ort Schinkenzell zur damaligen Bauzeit ohne Gotteshaus. Das schon. Aber der Gottesdienst ruhte deshalb doch nicht. sondern wurde trotz alledem abgehalten. Und wo nun? Ganz in der Nähe wurde ein Notbehelf gefunden. Es war die Scheune des alten Ochsen, das große Gebäude. Das war schon was Außergewöhnliches, Gottesdienst in einer Scheune. Die Arbeiten am Kirchenneubau schritten so gut voran, dass zu Winterbeginn das Bauwerk bis auf den Außenputz vollendet war. Am 15. Dezember 1774 wurde von der Äbtissin des Klosters Widichen eine Urkunde über den Kirchenbau ausgestellt. Und andern Tags in den Grundstein eingemauert. Und feierlich vollzog Franz Josef Zollerpfarrer von Altoberndorf im bischöflichen Auftrag die Einsegnung des neuen Gotteshauses. Die neue Barockkirche war im Langhaus 70 Schuh lang und 38 Schuh breit und im Chor 34 Schuh lang und 28 Schuh breit umgerechnet. Gegenüber dem Altbau war dies beim Langhanshaus eine Mehrlänge von 9 Meter und eine Mehrbreite von 2,5 Meter. Und beim Chor wirkte sich vor allem die Mehrbreite von 6 auf 8,4 Meter aus. Damit war für die Gemeinde genügend Kirchenraum geschaffen. Und genauso dringlich wie der Kirchenbau war auch der Pfarrhausbau. Das alte Pfarrhaus stand früher auf dem späteren Platz des Pfarrgartens und dem heutigen Parkplatz jetzt. Wurde gebaut 1591. Nach 200 Jahren. Vier Handwerksmeister gaben 1773 das Urteil ab. Sie hätten nach ordentlicher und fleißiger Untersuchung das Pfarrhaus in solch baulosem Zustand gefunden, dass es beim geringsten Windstoß über einen Haufen falle und dabei in Rauch aufgehen kann. Und dann noch weiter. Keine 24 Stunden könnten Sie dem Pfarrer versichern, der so ohne Lebensgefahr mit seinen Hausgenossen dort wohnen mag. Das war natürlich schon etwas harter Tabak. Ja, man hatte gemeint, mit dem Kirchenbau könnte man gleichzeitig auch das Pfarrhaus bauen. Jahre der Schreibereien und Verhandlungen gingen vorüber. Erst im Februar 1779 übertrug das Kloster Widichen dem Baumeister Fritschi von Hüfingen den Neubau. Also den neuen Standort, so wie es heute steht, das Pfarrhaus. Schon im Juli war Richtfest. Am Anfang August konnte der damalige Pfarrer in den Neubau einziehen. Und 1792 wurde dann noch die Pfarrscheuer errichtet. Aus Gründen der Sparsamkeit ließ man den Kirchturm beim Kirchenneubau aber stehen. Und dieser Kirchturm stand ursprünglich hinter dem Chor. Und auf Drängen der fürstenbergischen Regierung entwarf Baumeister Fritschi einen neuen Turm, und zwar links des Chores, so wie er heute steht. Dieser wurde 1780 angebaut. Und im selben Jahr wurde dann noch die Friedhofsmauer erneuert und der Haupteingang angelegt. Dann war das gesamte Ensemble fertiggestellt. Erst 1784, also 10 Jahre nach der Bestimmungsübergabe der Kirche, wurde diese von Weihbischof Wilhelm Josef Leopold von Baden geweiht. Die Aufwendungen, die das Kloster Wittingen damals in Schenktenzell machen musste, waren enorm. Zur steten Erinnerung ist das Wappen des Konventes über der Kirchentür in Stein gehauen, auf der Vorderseite vom Kircheneingang. Das Wappen des Klosters Wittingen beinhaltet ein Kreuz auf Goldgrund mit himmelwärts weisender Schwurhand, was zum Ausdruck bringt, hier ist Gottes Haus. Die Innenausstattung des Gotteshauses war immer Sache der Pfarrgemeinde. Aus Sparsamkeit wurde 1774 in der neu gebauten Kirche die ärmliche Kirchenausstattung, Hauptaltar, Seitenaltäre sowie Figuren der alten Kirche in die neue Kirche mit übernommen. Was Neues kam nicht hinzu. Das änderte sich 1807. Durch einen Bürger, durch einen Schenktenzeller Bürger namens Josef Kilgus, von Beruf war er Maurermeister. Er war es, der aus einem eher mitleidigen Gefühl heraus in der Kirche des 1806 aufgehobenen Augustinerklosters zu Oberndorf einen abgängigen Seitenaltar als Hochaltar für seine Heimatgemeinde kaufte. 65 Gulden zahlte er dafür. Und wenn man das heute umrechnet, ein Gulden, circa 10 Euro, dann waren das 650 Euro. Nach Aussage eines damaligen Augustinerbruders kostete der Altar 22 Jahre zuvor noch 2000 Gulden, also 20.000 Euro. Unser Maurermeister hatte damals ein schönes Schnäppchen gemacht. Und auf die gleiche Weise erwarb er später wieder in aller Stille und eigenmächtig die Kanzel, die wunderschöne Kanzel, um 95 Gulden, also 950 Euro. Diese Machenschaften waren der Obrigkeit aber nicht ganz koscher. Dass ein Maurermeister solche Sachen erwirbt für die Kirche. Und die Pfarrgemeinde bekam dann einen Verweis, dass solche Ausgaben ohne Wissen hoher fürstlicher Obrigkeit nicht mehr geschehen darf. Dann haben wir die beiden Seitenaltäre. Die wurden erst 1840 von Hochmössingen in die Kirche St. Ulrich geschafft. Dies waren auch Altäre des Augustinerklosters Oberndorf. Und ein Jahr später wurde bei einer Versteigerung der barocken Altäre der Heiligkreuzkirche in Rottweil das Altarbild Mariä erworben, wie wir es hier sehen hinter. Dies ist alles noch der heutige barocke Bestand. Da kam nichts Neues dazu. Anfang des 20. Jahrhunderts kam die Pfarrkirche St. Ulrich gewaltig in die Jahre. Es war Pfarrer Alois Siegel, er war dort als Vikar neu im Amt, nahm 1938 die Sanierung innen und außen in Angriff. Und trotz der Schikane der NS-Machthaber beteiligten sich die Bürger durch Arbeitsdienst und großzügige Spenden. Einen besonderen Schmuck erhielt die Kirche durch die Deckenbilder und die Kreuzwegstationen, die wir hier sehen, vom Kunstmaler Paul Hirt. Auf das Deckengemälde gehe ich nachher noch ein. Ein Großteil der hier Anwesenden kann sich wahrscheinlich noch entsinnen. Pfarrer Alois Siegel war es, der 1963 über die erneute Raumnot klagte. Er meinte, für die auf 1300 Seelen angewachsene Gemeinde standen nur 320 Sitzplätze zur Verfügung. 500 sollten es schon sein. Es wurden in den Folgejahren mehrere Überlegungen zur Beseitigung dieses Engpasses angestellt. Und in langwierigen Verhandlungen wurde mit dem Landesdenkmalamt um eine salzmanngerechte Neubaulösung gerungen. Die Beteiligten einigten sich auf eine Planung. Und zwar die Proportionen der Kirche wesentlich verändern, den barocken Charakter aber eher noch steigern wird. Das Langhaus wurde auf beiden Seiten verbreitert und nach Süden verlängert. Und nach dem Weißen Sonntag 1980 begann man mit den Abbrucharbeiten. Es war eine Bauzeit von circa 2,5 Jahren. Feierlicher Einzug in die neue Kirche war am 3. Oktober 1982. Im Februar 1983 weihte Erzbischof Dr. Oskar Seyer die neue Pfarrkirche. Ja, nun sind zwischenzeitlich 42 Jahre vergangen. Die Kirche St. Ulrich ist aber immer noch ein herrliches Schmuckstück, das zur Historie. Jetzt gehen wir mal zu den Inneneinrichtungen und beginnen möchte ich mit dem Hochaltar. Ich habe extra die Beleuchtung, die Strahler angemacht, aber wahrscheinlich ist das, was ich jetzt nun erkläre, etwas schlecht zu erkennen von dort aus. Aber trotzdem möchte ich darauf eingehen. Auf dem Hochaltarbild sehen wir die Darstellung der Rosenkranzspende. Ein Frömmigkeitsmotiv. Maria, die Gottesmutter, spendet den Rosenkranz an Katharina von Sinai, einer heiliggesprochenen Dominikanerin. St. Augustin, durch Mitra und Stab tragende Engel als Bischof gekennzeichnet, vertritt die Stelle des sonst dargestellten heiligen Dominikus. Am unteren Bildrand ein Herz. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unten links die Darstellung einer mittelalterlichen Legende. Ein Kind versucht, das Meer auszuschöpfen. Und dann im Oberbild das Pfingstwunder. Die Barockmalerei hat das altchristliche Motiv des leeren Throns, also das Symbol der Unausschöpfbarkeit des dreifaltigen Gottes, wieder aufgenommen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die 12 Apostel, allen voran Petrus, der in der Geburtsstunde der Kirche die Pfingstpredigt hält, versichert die Kirche des göttlichen Beistands bis ans Ende der Welt. Aus der Zopfzeit stammt der Altartisch. Über dem Tabernakel das Lamm mit Buch und 7 Ziegeln, sowie der Pelikan als Symbol der sich hier selbst verschenkenden Liebe. Und unter den beiden Chorfenstern stehen die barocken Beichtstühle. Ihre Nähe zum Hochaltar bringt die enge Beziehung der Sakramente, der Buße und des Altars zum Ausdruck. Dies zum Hochaltar. Dann komme ich zu den beiden Seitenaltären. Die behandeln die christliche Vollendung im Tod. Ich beginne mal mit dem linken Seitenaltar. Wir sehen hier die bekannte Darstellung der Entscheidung oder auch Maria Heimgang. Der Gottesmutter Maria im Beisein der 12 Apostel. Petrus mit der Sterbekerze in der rechten Hand fühlt mit der linken den erlösenden Pulsschlag, während Mariens Seele in Begleitung jubilierender Engel in die Herrlichkeit des dreifaltigen Gottes aufgenommen wird. Am unteren Bild zwei Apostel mit aufgeschlagenen Büchern. Im oberen Bild wird die Enthauptung von Johannes dem Täufer dargestellt. Hier besteht eine thematische Verbindung der beiden Bilder miteinander. Im Gegensatz zu den Bildern des rechten Seitenaltars. Ja, was sehen wir da? Das Bild stellt die Steinigung des Stephanus dar, bei der Saulus zugegen war, der von der katholischen Kirche als der erste Märtyrer für Christus verehrt wurde. Saulus verwahr die Kleider der Mörder, deren Tun er durch eine deutliche Handbewegung gutheißt. Gott Vater weist auf die Siegeszeichen des auferstandenen Gottessohnes. Engel mit Siegerkranz und Palme erwarten die Seele des Erzmärtyrers. Und das Oberbild zeigt die Belehrung, die Bekehrung des Apostels Paulus. Und das zum rechten Seitenaltar. Nun komme ich zu der Kanzel. Die Kanzel, würde ich sagen, ist das absolute Glanzstück der Barockausstattung. Wir fangen mal oben an. Der Tuba-Engel auf dem Schaldeck bedeutet die Stimme Gottes, der am Sinai unter Posaunenschall seine Gebote als Richtschnur für ein sinnerfülltes Leben kundtat. Die thronende Ecclesia, also die Kirche, symbolisiert das Volk des neuen Bundes. Sie verwaltet die Sakramente, Kelch und Schlüssel und verkündet die frohe Botschaft des Reiches Gottes. Diese ist aufgezeichnet in den Büchern der vier Evangelisten, welche die Ecclesia zu beiden Seiten umgeben, und zwar Evangelist Matthäus von links beginnend als Engel, Evangelist Markus als Löwe, Evangelist Lukas als Stier und Evangelist Johannes als Adler. Der Heilige Geist, die Taube, soll den Prediger erleuchten, damit das Wort Gottes gleich einem Samen auf gutes Erdreich fällt. Das bringt der Pinienzapfen zum Ausdruck, aus dessen geöffneten Schuppen die Kerne herausfallen können. Ich komme da noch kurz auf weitere Kirchenausstattungen. Im Chor haben wir heiligen Figuren aus dem 18. Jahrhundert. Rechts St. Michael als Seelenweger mit Flammenschwert und Waage und St. Johannes Nepomuk, Patron des Beichtgeheimnisses, für das er 1393 den Tod erlitt. Links Sebastian und Katharina. Dann zum Kirchenpatron, der heilige Ulrich von Augsburg. Durch Buch und Hirtenstab gekennzeichnet rechts vom Seitenaltar. Dann rechts davon die Statuen der Apostel Petrus und Paulus. Ja, dann haben wir noch das Vortragekreuz. Vortragekreuz ist das Kreuz, was hier an der Bank steht, oder? Ein sehr altes Kreuz, das stammt aus der Zeit von 1734 und wird heute immer noch bei den Prozessionen getragen. Das Vortragekreuz hat auf der einen Seite Christus am Kreuz und auf der anderen Seite die Madonna im Strahlenkranz. Dann haben wir links von der Kanzel die barocke Madonna mit Kind. Die Madonna steht auf der Erdkugel mit der höllischen Schlange und dem Apfel aus dem Paradies. Das Jesuskind hält den Rosenkranz in seinen Händen. Dann haben wir im Chor noch die Rosenkranz-Bildtafeln. Links die Darstellung des freudenreichen Rosenkranzes und rechts die Darstellung der schmerzhaften Geheimnisse. ebenfalls sehr alt, die barocke Kreuzigungsgruppe hier. Das Kreuz, das Holzkreuz an der Langhauswand. Unter dem Holzkreuz mit dem gekreuzigten Jesus, links Maria, die Mutter Jesu, und rechts der Apostel Johannes. Über dem Gekreuzigten ist Gott Vater auf den Wolken des Himmels zu sehen. Ja, dann haben wir noch die Kreuzwegstationen, das habe ich ja auch schon angeführt. Die wollen wir nicht vergessen. Und dann will ich nicht vergessen die Figur des Sankt Antonius. Sankt Antonius. Na, jeder hat schon mal an den Sankt Antonius gebetet, wenn er was verloren oder verlegt hatte. Der Helfer von verlorenen Gegenständen. Und diese Eigenschaft geht auf eine Legende zurück, in der ein junger Novize in Antonius Kloster ein Psalter, also ein Buch mit Psalmen, gestohlen hatte. Antonius betete, dass das Buch zurückgegeben würde, und der Novize kehrte reumütig zurück und übergab das Buch. Und seit diesem Ereignis wird Antonius, wie gesagt, als Helfer verlorener Dinge verehrt, so auch heute noch. Und dahinter steht er in der Ecke, ganz hinter, neben dem Fenster. Aber als Dank erwartete Antonius hinten in der Kirchenecke auch einen kleinen Obolus, wenn es funktioniert hat. Denkt daran. So, das wäre jetzt mal. Habe ich noch? Nicht vergessen will ich natürlich die Kirchenglocken. Ein Dorf ohne Kirchenglocken. Einfach unvorstellbar. Das Läuten kündigt, wie seit aller Zeit, von Leid und Freude des örtlichen Lebens. Und als die Kirche wegen Raummangel 1772 abgerissen wurde und wieder neu aufgebaut, wurden die drei Glocken aus dem Jahre 1474, 1501 und 1691 übernommen. Ein neues Geläut gab es nicht. Erst 1876 mit vier Glocken, einem Gewicht von 23 Zentner. Und dann kamen die Kriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und der forderte unsere Glocken wieder zurück. Sie wurden zur Herstellung von Kanonen eingeschmolzen. Nur das kleine Josefsglöckle blieb der Gemeinde noch erhalten. Durch Spenden von Friedrich Gohl und Heinrich Kautzmann wurden 1949 vier neue Glocken angeschafft und geweiht. Die Reliefs, mit denen die klangreichen vier Bronzeglocken verziert sind, stellen Christus, die Mutter Gottes, Kirchenpatron St. Ulrich und die selige Ludgard dar. Geweiht wurden die Glocken vom Erzbischof Wendelin.
Mancher erinnert sich noch an die Glockenweihe, war ein richtiger Prozessionszug vom Bahnhof hier zur Kirche, aber ist schon einige Zeit her. Und bei vollem Geläut erklingt als Melodielinie das Ilanzer Motiv Salve Regina in Moll. Die fünfte und größte Glocke stiftete 1966 der Stockmüller Karl Johann Gruber, im Ort bekannt als der Schah. Er wollte in seinem Leben doch noch was Gutes tun. Und die Glocke hatte ein Gewicht von 1200 Kilogramm. Geweiht wurde sie auf den Vornamen des Stifters Johannes dem Täufer. Zur Installierung dieser großen Glocke waren zwangsläufig erhebliche Umbauarbeiten erforderlich im Glockenturm, aber alles hat vorzüglich geklappt. Letztendlich wollte auch der Stifter sein Werk nach der Montage sehen. Aber sein Gesundheitszustand ließ ein Treppensteigen nicht zu. Einzige Möglichkeit, so die Bauleute, war ein Flaschenzug mit Gatter. So wurde es auch gemacht. Auf halber Strecke hielten die Bauhandwerker den Flaschenzug mit Fracht an und verlangten von ihm vor der Weiterfahrt einen Wegzoll. Was blieb dem Schah wohl anderes übrig, als zu zahlen? Ja, das Läutwerk ist heute ja vollautomatisch. Für die Ministranten nichts mehr Schönes. Also ich war noch Ministrant, ich erinnere mich noch gerne daran. Im Glockenturm hingen vier Seile zum Bedienen der Glocken. Jeder wollte natürlich die große Glocke läuten. Und warum? Wenn man das geschickt angestellt hat, hat einem das Seil hochgezogen bis an die Decke in 5 Meter Höhe. Das war für uns Ministranten das Highlight. Ja, da kam immer wieder Freude auf. So, das nun zu den Kirchenglocken noch. Aber ich glaube, nur noch eine Kleinigkeit. Ja, zum Deckengemälde will ich noch mal eingehen. Also warum und weshalb man dieses Deckengemälde nicht mehr angebracht hatte nach dem Kirchenbau in den 80er Jahren, das verstehe ich heute noch nicht. Das war immer ein Gedicht für die Kirchenbesucher, das anzuschauen. Das war von einem Kunstmaler Paul Hirt. Das hat damals Alois Siegel eingefädelt, den hatte er gut gekannt. Und er hat die dicken Fresken im Langhaus und im Chorraum geschaffen. Ich beschreibe Ihnen nun mal das Deckengemälde, als ob es noch hier wäre. Blickfang des Bildes ist der auferstandene Christus in rotem Gewand, in der Hand das alles überragende Kreuz vor den Strahlen der von hinten durchscheinenden Ostersonne und von Wolken umrahmt. Etwas unterhalb rechts, daneben im blauen Gewand, Maria, die Mutter Jesu. Links, unterhalb der Auferstandenen, im Bischofsornat der heilige Ulrich von Augsburg, Patron der Pfarrkirche. Im Ordensgewand die als selige verehrte Luitgard, Gründerin des Klarisinnenklosters Wittichen. Im unteren Bildteil sind zwei Frauen und ein Mann zu sehen, gekleidet in der Fürstenberger Tracht. Und zu ihren Füßen, vergleichbar einem Ernte-Dankmotiv, ein Korb mit Früchten und Gemüsen. Die drei Personen in Andachtshaltung schauen vom Pfarrberg her auf das Dorf hinunter. Im Hintergrund ist die Schenkenburg zu sehen. Ja, ein Prachtgemälde gehört der Vergangenheit an. So, jetzt hat ja die Konikilgus noch was angedeutet mit einem Beinhaus. Ja, für die Schenkenzeller ist ja ein Begriff. Das Beinhaus, da werden wir jetzt nachher noch kurz rübergehen. Ich meine, das Beinhaus, die Entstehungsgeschichte, was aus dem Beinhaus geworden ist, das sollen wir noch mal kurz beleuchten. Das Beinhaus wurde ja zusammen mit dem Bau des Kirchturmes, dem Bau des Pfarrhauses und dem Bau der Friedhofsmauer 1789 gebaut. Und bis 1849 wurden dort die Restgebeine, die bei Neubestattungen hervorkamen, eingelagert. Mit der Neuregelung des badischen Bestattungswesens war die Aufbewahrung von Gebeinen im Beinhaus nicht mehr möglich. Diese mussten dann in Gräbern wiederbestattet werden. Also wurde das Beinhaus nicht mehr gebraucht. Zu allem hin war es baufällig. Abgebrochen wurde das Bauwerk aber nicht, sondern diente fortan dem Totengräber als Geschirrkammer. Und zudem steht es unter Denkmalschutz. Der Gedanke, daraus eine Gefallenen-Gedenkstätte zu machen, reifte erstmals im Jahr 1987. Die Pfarrgemeinde verkaufte das Gebäude an die politische Gemeinde und diese setzte die wundervolle Idee um. Ziel war es, mit der neuen Gedenkstätte zu zeigen, was ein Krieg bewirkt. Tiefe Trauer, Not und Verzweiflung. Diese sollte dargestellt werden durch eine Trauernde, die gleichsam nachdenkt und mahnt. Das ist also innerhalb der Gedenkstätte dann. An der Außenwand ein Strahlenkranz mit dem Schriftzug Gefallenen Gedenkstätte. Und wie gesagt, im Innenraum die Pietà aus Stein, Anfang des 18. Jahrhunderts. Maria mit einem Leichnam Christi auf dem Schoß. Farblich gefasst, mit den sieben Schwertern und Flammen. Ein Symbol für alle Mütter, die um ihre gefallenen Söhne weinen. Und im Unterteil ist in Stein gemeißelt, Gedenke der Opfer von 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945 und zur Mahnung. Und dann sehen wir links und rechts von der Pietà dann die vier großen Steinplatten, auf denen die gefallenen und vermissten Bürger von Schenkenzell und Bergzell im Ersten und Zweiten Weltkrieg eingemeißelt sind. Und dann habe ich angesprochen den Grabstein vom Andreas Götz. Als der restauriert war, haben wir als einzige Möglichkeit den Platz hier in der Gedenkstätte als richtig befunden. Der ist also links an der Wand, wenn man reinkommt. Und die Inschrift, die will ich kurz vorlesen. Das ist das, was der Restaurator rausbekommen hat. Hier liegt Andreas Götz, Chirurgus. Da ich mich bewarb, die alte Kirchenmauer umzuwerfen, hat mich der Tod umwerfen dürfen. Mensch, lass dir mein Tod zur Warnung sein. In dem Gebet gedenke mein, 18. März 1774, 72 Jahre alt. Dieser Stein ist nun nicht mehr der Witterung ausgesetzt und hat hier einen tollen Platz gefunden. So, ich habe es natürlich etwas überzogen zeitlich, aber ich glaube, es war angenehm so, ja. Ich würde sagen, wir gehen uns jetzt raus und gehen rüber zu dem Beinhaus, zu der Soldatengedenkstätte, kann sie das nochmal anschauen. Und dann machen wir uns auf den Weg in Heiliggarten zu dem Kreuz und dann weiter hoch zur evangelischen Kirche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus